Meinungsfreiheit bedeutet nicht Widerspruchsfreiheit. Also wer eine Meinung hat, kann sie äußern, aber er darf jetzt nicht erwarten, dass dann alle sagen, ach, das ist aber toll.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Ich bin Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Falls ihr euch fragt, ob ich gerade irgendeinen komischen Effekt auf meiner Stimme liegen habe, dann muss ich euch leider enttäuschen. Das ist eine richtig schöne, dicke, fette Erkältung, die ich jetzt seit einer Woche mit mir rumschleppe. Also sorry dafür, aber ich würde sagen, der Inhalt, der macht das wieder wett. Heute geht es nämlich um ein Thema, das uns alle irgendwie alltäglich betrifft und uns begegnet, ob im Privaten oder in der Politik oder in der Gesellschaft. Wir scheinen oft aneinander vorbeizureden, statt uns wirklich mal zuzuhören. Und am Ende, dann bleiben wir oft auf unseren eigenen Standpunkten sitzen, ohne dass jemand so richtig was gewonnen hat. Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen in Deutschland das Gefühl haben, nicht mehr so richtig ihre Meinung sagen zu können, ohne einen Shitstorm befürchten zu müssen. Stichwort Cancel Culture, ist euch bestimmt ein Begriff. Aber ist da eigentlich was Wahres dran? Und wie kann es uns gelingen, auch bei schwierigen Themen wie zum Beispiel Migration oder Klimawandel wieder wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen? Und genau darüber habe ich mit meinem heutigen Gast und Lieblingsmoderator gesprochen, Corbinian Frenzel. Vielleicht kennt ihr ihn aus der Deutschlandfunksendung Studio 9 der Tag mit. Und Corbinian hat vor kurzem zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach das Buch Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen, geschrieben. Also ich würde sagen, die perfekte Grundlage, um mit ihm darüber zu sprechen, wie wir uns aus diesem festgefahrenen Schlagabtausch lösen und wieder einen echten Austausch schaffen können. Übrigens, alle, die Sinneswandel auf Steady supporten, haben die Chance, heute ein Exemplar von Defekte Debatten zu gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und jetzt würde ich sagen, steigen wir einfach mal direkt ein in die Debatte. Moin, herzlich willkommen hier im Sinneswandel-Podcast. Corbinian, schön, dass du hier bist.
Ja, ist schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Es ist schon sehr lustig, deine Stimme zu hören, weil ich sie vor allem aus dem Radio vom Deutschlandfunk kenne, wo du eigentlich Moderator bist. Wie fühlt sich das denn an, jetzt heute mal auf der anderen Seite zu sitzen?
Das ist wirklich ganz interessant. Ich mag das eigentlich sehr gerne. Denn, ich meine, du kennst das als Moderatorin, als Podcast-Host, man bereitet sich vor, man überlegt sich, wie wird ein Gespräch verlaufen, ja, was setzt man an welcher Stelle. Und das ist ja immer mit ganz viel Gedanken und Struktur verbunden. Und ich liebe das, deswegen mache ich ja diesen Job auch. Aber ich genieße es ehrlich gesagt auch, mich wirklich mal darauf einlassen zu können und zu hören, was du jetzt zum Beispiel interessant findest, was du wissen möchtest, was deine Fragen sind. Also das ist insofern eine schön andere Rolle, im Prinzip die komplett entgegengesetzte, ja, während ich sonst eigentlich immer einen Plan habe und letztendlich den anderen idealerweise überraschen kann, bin ich jetzt in der Rolle, dass ich überrascht werden kann von dir.
So überraschen wir uns hoffentlich gegenseitig. Ich bin nämlich auch ganz gespannt. Ich habe ich eben schon kurz gesagt, viel zu viele Fragen mir hier aufgeschrieben. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und du moderierst jetzt schon seit 12 Jahren im Deutschlandfunk, führst ganz unterschiedliche Gespräche. Wolltest du schon immer als Kind auch schon Moderator werden? War das so dein klares Ziel?
Nein. Also das ist immer diese schöne Erzählung. Ich weiß, wir Radioleute so in Selbstvorstellungen berichten das gerne mal. Ich habe schon als Kind am Radio gehangen und dachte, das will ich irgendwann mal werden oder habe sozusagen schon selbst Radiosendung gespielt mit dem Kassettenrekorder oder so. Das war bei mir nie so stark. Journalismus ja, aber es war bei mir immer eher das Schreiben, also Schülerzeitung, solche Dinge. Und das Radio war eigentlich ein Medium, das mir, abgesehen davon, dass es im Hintergrund lief, ja, wie für so viele, nie ein Medium war, das zu dem ich einen besonderen Draht hatte. Also auch keinen negativen. Es war halt einfach irgendwie da, aber es hat mich nicht so besonders reingezogen. Und das hat sich geändert, als ich für ein paar Jahre in Brüssel gelebt habe und da mein Tor zur deutschen Welt auch relativ stark der Deutschlandfunk war. Und das war schon mal so eine stärkere Verbindung. Als Student war ich eher so, ich gebe es zu, ich war eher so der KISS-FM-Hörer, ja, oder Radio Fritz hier in Berlin. Und das war sozusagen so ein erster Schritt rein. Und letztendlich war es dann auch ein bisschen das Bewerbungsglück und das Bewerbungsunglück. Also eine dir ja nicht ganz unvertraute Institution, der Norddeutsche Rundfunk, zu dem ich eigentlich auch gerne gegangen wäre für ein Volontariat, hat mich dann in letzter Minute doch nicht genommen, in letzter Runde. Und dann dachte ich, naja, du kannst es ja noch mal bei diesem Deutschlandradio probieren. Und hab's getan, hab's geschafft, da auch durch diese Vorauswahl zu kommen. Und muss sagen, das war einer der wirklich sehr glücklichen, Zufälle wäre zu stark gesagt, aber Halbzufälle meines Lebens.
Weißt du, was wirklich lustig ist? Bei mir ist es genau andersrum gewesen. Bei mir bin ich in der allerletzten Runde beim Deutschlandfunk rausgeflogen bei der Bewerbung im Volontariat und habe dann gesagt, ach komm, dann versuchst du es doch nochmal beim NDR.
Also ich würde sagen, beide Sender haben da einen großen Fehler gemacht. Also die beiden, die uns jeweils nicht genommen haben und die beiden, die uns genommen haben, haben eine richtig gute Entscheidung getroffen.
Das hoffe ich auch. Das hoffe ich zumindest. In meinem Fall habe ich ja noch ein bisschen einen Weg vor mir, aber in deinem Fall kann ich das schon mal für den NDR sagen. Bevor du aber zum Deutschlandfunk gekommen bist, hast du ja auch noch mal einige Jahre als Redenschreiber im Europäischen Parlament gearbeitet. Das habe ich zumindest bei Wikipedia gelesen. Und hättest du dir auch vorstellen können, Politiker zu werden anstatt Journalist?
Das stimmt sogar, diese Wikipedia-Aussage, sonst muss man ja mal Wikipedia ein bisschen vorsichtig sein, aber in der Tat habe ich gemacht und es war immer so eigentlich auch in meiner Jugend, dass ich so zwei große Interessen hatten. Das war eben, wie gesagt, der Journalismus, Schülerzeitung und dann die lokale Tageszeitung, die Wolfsburger Nachrichten, bei denen ich schon so angefangen habe, als Schüler nebenbei zu schreiben am Wochenende. Und das andere war, sich für Politik zu interessieren, sich aber auch politisch selbst zu engagieren. Also das war als Schüler eher so, ne, in der Schülervertretung, solche Sachen. Aber das waren dann auch durch meine ersten Jobs. Ich habe Politikwissenschaft studiert, da lag das auch gerade in Berlin, damals kurz nach dem Regierungsumzug relativ nahe, dass ich da so einen Fuß reingesetzt habe in den Bundestag als studentischer Mitarbeiter und mich damals auch noch, das kam dazu, bei der Grünen Jugend, bei der Jugendorganisation der Grünen ein bisschen engagiert habe, dass das durchaus ein Gedanke war, ja, wie wäre es eigentlich selbst Politik zu machen. Aber ich habe dann gemerkt, in Brüssel vor allem, aber auch in dem Job im Bundestag, was für die Politik und gerade so für Karrieren in Parteien nicht besonders hilfreich ist, immer wenn sich da alle einig waren, dass man den richtigen Weg gefunden hat, dass man so machen muss und nicht so, wie die anderen Parteien sagen, hatte ich immer so ein Warum-Stachel, so eine Frage, liegen wir denn da eigentlich wirklich richtig? Also ich will damit nicht sagen, dass sowas auch in Parteien in der Politik unüblich ist, dass man solche Fragen stellt. Nur wenn man ständig dieses Bedürfnis hat, diese Frage zu stellen und eigentlich immer irgendwie eher lieber Fragen stellt, also wahrscheinlich kommt es darauf hinaus, Fragen stellt, als schon direkt Antworten zu geben, dann merkt man irgendwann, dass das nicht so richtig stimmig ist für eine politische Karriere, dass ich dann doch gesagt habe, aus der sicheren Festanstellung der Europäischen Union, des Europäischen Parlaments, gehe ich nochmal dieses Wagnis ein und an dem Punkt waren wir gerade, es war dann das Volontariat beim Deutschlandradio.
Ja, und jetzt ganz aus der Politik bist du ja nicht raus. Du hast ja jetzt als Moderator auch immer mal wieder mit Politikerinnen und Politikern als Gästen zu tun. Wie ist das denn, wenn du mit so vielen unterschiedlichen Menschen tagtäglich zu tun hast? Gibt es da auch mal Gespräche, die schwierig für dich sind?
Ja, die gibt es, aber zum Glück gar nicht so viele. Aber ich finde, ein Gespräch ist dann schwierig, wenn, also es gibt verschiedene Gründe, warum es schwierig ist. Es gibt manchmal Menschen, die sagen Gespräche zu oder vielmehr, es wird zugesagt, dass sie kommen, aber der innere Wunsch dieser Person, wirklich dieses Gespräch zu führen, ist sehr gering. Das können Prominente sein, das können aber auch mal Menschen sein, die einen neuen Film haben oder ein neues Buch geschrieben haben und die vielleicht schon sehr prominent sind und denken, ach, noch ein Interviewtermin. Und die dann eigentlich gar nicht Lust haben, sich auf ein Gespräch einzulassen. Es gibt dann ja noch so richtig Gesprächssituationen, die einfach eskalieren, die nicht funktionieren. Und da würde ich sagen, hatte ich wirklich in diesen vielen Jahren, die ich das schon mache, vielleicht so ein, zwei, eine, drei Situationen, aber nicht viele.
Aber würdest du grundsätzlich sagen, dass du gerne streitest?
Das ist ganz verrückt. An sich bin ich ein total Harmonie getriebener Mensch. Also das habe ich auch festgestellt, jetzt auch im Zusammenhang des Buches, das ich ja mit Julia Reuschenbach gemeinsam geschrieben habe, was ja eigentlich um Streit geht, ja, um Debatten und warum sie besser sein müssten. Und auch in dem Prozess gemerkt habe und auch in der Zusammenarbeit, oh wow, ich bin ja ganz schön harmoniesüchtig eigentlich. Also auf jeden Fall im Privaten, auf jeden Fall sozusagen im direkten Umfeld. Ich bin das gerne eigentlich auch in Debatten in der Hinsicht, dass ich das Gefühl habe, ich würde schon gerne deutlich machen, wenn es Unterschiede gibt, aber eigentlich immer mit dem Anspruch oder mit der Idee, dass wenn wir auseinandergehen, dass wir dann vielleicht nicht sagen, wir sind uns einig, aber dass wir sagen können, okay, ich verstehe, woher deine Perspektive kommt, was dein Standpunkt ist, was die Beweggründe dahinter sind. Also ich habe schon ein sehr versöhnliches Grundmomentum in mir, das würde ich sagen, ja.
Es ist ja aber auch interessant, dass der Begriff Streit überhaupt erstmal so negativ konnotiert ist, ne? Also man hat ja meist dann eher etwas was Destruktives im Kopf, wo ihr dann ja auch im Buch dran ansetzt, dass das eben nicht so sein muss, sondern das kommt eben sehr auf die Rahmenbedingungen an. Und genau, euer Buch heißt Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Und deswegen natürlich als allererstes interessiert mich brennend, wie seid ihr denn überhaupt zu dieser Erkenntnis gekommen? Also woran scheitern unsere Debatten ganz konkret?
Also das eine war im letzten Sommer, als die Umfragedaten für die AfD so nach oben gingen und darüber berichtet wurde in den Medien, als wäre das im Prinzip so eine Art Pferderennen. Ja, jetzt AfD wieder 1 Prozentpunkt mehr, jetzt 19, jetzt 20, jetzt 21%. Und darin im Prinzip so ein komischer Grusel, so eine Gruselberichterstattung lag. Oh Gott, was passiert als nächstes? Und diese Berichterstattung aber letztendlich die Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch dieses Ansteigen der Umfragen in gewisser Weise mit befördert hat. Und Julia als Politikwissenschaftlerin, die sich sehr intensiv mit Populismus und mit dem Aufstieg populistischer Parteien beschäftigt, sah darin einfach diesen Grundfehler, der immer wieder wiederholt wird und den ich aus journalistischer Seite eben auch so bestätigen konnte. Und das Zweite war, und das hing auch in gewisser Weise natürlich auch mit dem Aufstieg der AfD damals in den Umfragen zusammen, das Desaster um das Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz von Robert Habeck, ja, wo man sagen konnte, da ist eine gesellschaftliche Debatte und eine politische Debatte, die eigentlich sehr wichtig ist, nämlich wie kriegen wir das hin, auch im Heizungsbereich, also in der Frage, wie wir unsere Gebäude warm halten, bis 2045 klimaneutral zu werden. Ein derartiger Totalschaden entstanden ist für die Ampel, für die Regierung sowieso, keine Frage. Und das Schlimmste ist aber, die Leute sind total misstrauisch geworden und haben sich wieder Gasheizung eingebaut, was sie vorher schon viel weniger getan haben. Das heißt, wir hatten eigentlich sozusagen nach dem gesellschaftlich-politischen Streit über 3, 4, 5 Monate, den wir hatten, um das Gesetz, eine Situation, wo man sagen kann, wow, wenn man so streitet, dann ist es derart destruktiv und wir trennen uns einfach eigentlich nur sozusagen in unseren Wahrnehmungen und kommen den Ergebnissen und den Lösungen, die wir bräuchten, überhaupt nicht näher. Und da haben wir gesagt, wir können es auch besser. Das war eigentlich sozusagen so ein ganz starker Impuls, den wir so hatten als Gesellschaft. Wir könnten das besser. Wir müssen das nicht so machen. Ja. Und wie können wir das eigentlich besser machen? Das war so ein Grundimpuls bei dem Buch.
Ja, mit dieser aufgeheizten Stimmung und dieser großen Empörung, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber wenn ihr sagt, die Debatten sind defekt, dann spricht das dafür, dass sie ja schon mal nicht defekt, also heil gewesen sind. Also ja. Gab es schon mal eine Zeit, in der wir besser debattiert haben?
Eins kann man sagen, wir haben früher wahrscheinlich an vielen Stellen auch nicht besser gestritten. Ja, also ich meine, auch wenn dann Leute so wehmütig zurückschauen in die Bundestagsdebatten, die harten der 70er und 80er Jahre mit so alten Kämpfen wie Franz Josef Strauß, das war sicherlich nicht besser. Aber das waren gesellschaftliche Verhältnisse, wo die Fliehkräfte, also das, was uns trennt, was uns auseinanderbringt insgesamt und die Krisenhaftigkeit insgesamt vielleicht nicht so massiv war, dass wir uns das eher leisten konnten damals, als vielleicht nicht immer besonders konstruktiv gestritten zu haben.
Ja, ich glaube auch allein deswegen geht es schon nicht, sich in die Debattenkultur der Vergangenheit zurückzusehnen, weil da gab es ja zum Beispiel auch noch gar kein Social Media. Mhm. Ich nehme an, dass die Medien, jetzt mal ganz breit gesprochen, nicht nur Social Media, aber die Medien ja wahrscheinlich auch eine Rolle dabei spielen, wie sich die Art und Weise, wie wir miteinander diskutieren und streiten, verändert hat, oder?
Auf jeden Fall. Also Social Media ist natürlich echt ein riesen Umfeld. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal gesondert drauf schauen. Aber natürlich die Medienwahrnehmung ist eine, die natürlich viele Dinge auch manchmal erschwert und verzerrt. Das liegt einfach erstmal schon mal daran, und das ist ein relativ einfaches Phänomen. Also ich glaube, alle, die uns jetzt zuhören, können sich mal selber diese Frage stellen: Geht's mir eigentlich gut? Bin ich zufrieden und habe ich einigermaßen Zuversicht, dass es gut sein wird, gut bleiben wird, vielleicht sogar besser werden wird? Da sagen die meisten, also jetzt komme ich auf die Ebene der Umfragen, sagen das für sich persönlich, dass es so ist. Ja, also wir haben eine sehr hohe persönliche Zufriedenheit an ganz vielen Stellen. Wenn man dieselben Leute uns fragt, wie geht's denn der Gesellschaft und haben wir eine positive und goldene Zukunft vor uns, kriegen wir ganz massiv negative Werte, die in überhaupt keinem Verhältnis stehen zu den persönlichen Aussagen. Und das hat natürlich was mit den Medien zu tun. Also wir nehmen unsere eigene Welt wahr und stellen zum Beispiel fest, klar, wir kennen Menschen mit anderen Meinungen und anderen Perspektiven und anderen Herkünften und dergleichen, aber können trotzdem mit dem gemeinsam Sport machen oder gemeinsam in der Uni sitzen oder was auch immer, ja, haben gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen. Wenn wir das auf der Ebene der Medien dann wahrnehmen, also das, was die gesamte Gesellschaft ist, da sehen wir natürlich vor allem erstmal die Probleme, die Krisen, den Streit, die Unterschiede. Und das ist natürlich in der Zeit, wo wir bei Krisen auch ganz viel Krieg sehen, also auch ganz viele gewalttätige Bilder, natürlich irgendwie naheliegend, dass wir dann so das Gefühl haben, naja, direkt um uns herum ist es eigentlich ganz okay. Aber wenn man sich die Gesamtlage anguckt, dann ist sie ganz verheerend. Und insofern sind die Medien einerseits natürlich eine total wichtige Sache für die Erweiterung unserer Horizonte, aber sie haben insofern natürlich auch etwas mit sich gebracht, was mitunter problematisch sein kann, weil das halt die klassischen Nachrichtenkriterien sind. Es wird halt tendenziell über das berichtet, was nicht funktioniert, wo Probleme auftreten, wo Dinge nicht erreicht wurden, wo Konflikte und Krisen sind, dass wir dadurch dann so eine massive Wahrnehmung der Krisenhaftigkeit haben.
Neben diesem, das hast du gerade angesprochen, diesem sehr eher pessimistischen Blick auf die Gesellschaft, der häufig bei Umfragen rauskommt, wenn man aufs große Ganze blickt, gibt es ja auch eine ganze Reihe an Menschen, ich habe in einem Buch nachgelesen, das sind sogar um die 50%, die das Gefühl haben, dass man in Deutschland auch nicht mehr frei sagen kann, was man denkt. Also Stichwort Political Correctness, Cancel Culture. Würdest du sagen, dieses Ergebnis ist auch ein Ergebnis dieser gescheiterten Debattenkultur oder eben etwas, was durch diesen Prozess mit entstanden ist?
Ja, es ist ja eigentlich total überraschend, dass diese Zahl so hoch ist und dass die so gestiegen ist, diese Zahl. Also wenn man sich das mal anschaut, das ist eine Untersuchung von Allensbach, die bereits gemacht wird seit Ende der 40er Jahre, also im Prinzip seitdem es die Bundesrepublik gibt im Bestehen. Und wir sehen, dass in Zeiten, in denen es eine zwar schon formale Demokratie gab, 60er und 70er Jahre, und aber natürlich noch viel weniger gelebte gesellschaftliche Freiheit. Dieser Wert der Menschen, die gesagt haben, oh, man kann in diesem Land seine Meinung nicht frei äußern, ganz gering war. Und auch 1990 noch, also das wiedervereinigte Deutschland, einen ganz geringen Wert von vielleicht so 15-20% hatten von Menschen, die gesagt haben, oh, man kann in diesem Land seine Meinung nicht frei äußern. Und wir haben da heute, du hast es genannt, eben so Werte von fast an die 50% dran. Und das in einer Zeit, und das glaube ich, würde niemand ernsthaft bestreiten, wo ja die formale Meinungsfreiheit total gegeben ist. Also wir haben ja nicht Verhältnisse wie in anderen Ländern, wo man wirklich fürchten muss, Geldstrafen, Gefängnisstrafen. Man nehme Thomas Gottschalk, der hat das ja gerade auf großer Bühne nochmal zelebriert, ja, diesen schönen Widerspruch, ja, dass er sagt, ich kann hier nicht mehr so sprechen wie in meiner Küche. Aber erstaunlicherweise kann er das in Buchform und er kann es in Fernsehtalkshows. Also irgendwie kann das ja doch. Aber das Interessante ist im Prinzip so dieser Graubereich dazwischen, weil er und andere, die das sagen, natürlich etwas ausdrücken. Der Gegenwind ist ein anderer geworden. Und der Gegenwind jetzt nicht nur im Sinne von, wenn du etwas sagst, dass jemand sagt, das halte ich aber für Quatsch und ich sehe es komplett anders. Das wäre ja okay. Also das ist ein Satz, den meine Co-Autorin Julia Reuschenbach immer wieder gerne sagt. Meinungsfreiheit bedeutet nicht Widerspruchsfreiheit. Also wer eine Meinung hat, kann sie äußern, aber er darf jetzt nicht erwarten, dass dann alle sagen, ach, das ist aber toll. Aber es gibt einen anderen Teil und das ist etwas, wofür man dann, glaube ich, viel mehr Verständnis haben sollte, wenn es nicht darum geht, dass man Leuten ihrer Meinung widerspricht und sagt, ich sehe es anders, sondern dass man das Gefühl vermittelt, so wie, wenn du das so siehst, dann ist es eigentlich echt quasi unmöglich, mit dir überhaupt noch ein Gespräch zu führen. Wenn du so eine Reaktion spürst, dann erklärt sich natürlich viel mehr, dass Leute sagen, sie haben Angst, ihre Meinung frei zu äußern, weil es dann nicht mehr um die Meinung geht, sondern letztendlich um sie als Person. Und interessanterweise ist diese Zahl, über die wir gesprochen haben, diese fast 50%, die das so empfinden, ganz massiv gewachsen. Im Prinzip seitdem, und da sind wir jetzt wieder bei den sozialen Medien, seitdem Social Media sich breit gemacht hat. Weil da nämlich ganz viele Leute eine Erfahrung gemacht haben, die sie vorher vielleicht mal im ganz Kleinen gemacht haben, ja, im Gartenzaun, im Sportverein, wo auch immer an der Uni, dass natürlich Leute irgendwie auch mal sagen, ja, sehe ich ganz anders. Aber wer sich selbst sozusagen in den Medienraum reinbegibt und seine Meinung äußert, ja, der ist dann nicht mehr einfach nur Medienempfänger, sondern der ist auch Sender. Und wir haben ja einige Shitstorms auch erlebt, also wo Leute, selbst wenn sie es gar nicht selbst persönlich erlebt haben, aber gesehen haben, wie das anderen passiert ist und dadurch sich dann solche Ängste breit machen.
Ja, und weißt du, was ich auch einfach mittlerweile so ein bisschen für eine These halte? Letztlich ist ja auch diese Gatekeeping-Funktion nicht mehr so stark wie früher. Also letztlich haben wir ja nicht nur durch soziale Medien, aber grundsätzlich mehr die Möglichkeit, uns zu äußern, also einfach auch Debatten zu starten und auch mehr Menschen können teilhaben an Debatten. Also ja. Ich meine, früher waren es hauptsächlich, jetzt immer sehr plakativ ausgedrückt, tendenziell ältere weiße Männer, die die Deutungshoheit und auch die häufiger gesprochen oder zu Wort gekommen sind. Und heute sind es eben sehr viel mehr Menschen, auch marginalisierte Gruppen, die sich äußern. Und dazu kommt eben das, was du gerade schon beschrieben hast, dieses, dass man sich mittlerweile so in so Teams so einordnet. Also es gibt einmal das Team so, das Team links, das Team rechts und dazwischen eben nicht mehr ganz so viel. Oder zumindest scheint es da diese Entwicklung zu geben, was ihr auch in eurem Buch beschreibt, dass es eben sich immer stärker polarisiert. Also das, was man eben in den USA schon nochmal sehr viel deutlicher sieht, das passiert auch in Teilen in Deutschland. Und das hat vermutlich ja auch dann eben Auswirkungen darauf, wie wir uns in Debattenräumen oder auch generell in der Gesellschaft, wie wir einander begegnen, oder?
Ja, was du beschreibst, sind im Prinzip zwei ganz spannende, grundlegende Phänomene unserer Zeit. Wir haben eine sehr viel größere Unübersichtlichkeit und aus dieser Unübersichtlichkeit entsteht ein ganz großes Bedürfnis nach Sortierung, nach Bekenntnissen, nach dem Erkennen, wer wo steht, gehört der zu mir oder nicht, steht der mir entgegen. Also bei der Unübersichtlichkeit, du hast das absolut treffend beschrieben. Wir haben das ja auch in dem Buch aufgeführt, einfach nochmal als Beispiel. Also wann war die Demokratie wahrscheinlich wunderbar konfliktfrei, nicht komplett konfliktfrei, aber konfliktfreier? Da kann man zurückgehen auf die Beginne der ersten demokratischen Versuche, ja, im alten Griechenland, ja, die demokratischen Gehversuche Athens, die haben wunderbar funktioniert, weil es da im Prinzip ein kleiner Kreis war von, wie du richtig gesagt hast, Männern, natürlich nicht Frauen und natürlich auch nur eines bestimmten gehobenen bürgerlichen Standes, die sich ganz leibhaftig auf dem Marktplatz, auf der Agora getroffen haben und Entscheidungen getroffen haben. Und drumherum waren ganz viele nicht beteiligt. Die Frauen nicht, die Zugewanderten nicht, also die aus anderen Stadtstädten, aus anderen, aus einer anderen Polis kamen in Griechenland. Und das ist natürlich das Ambivalente. Es ist wunderbar für die Demokratie, wenn wir mehr Menschen beteiligt haben und beteiligt sehen, als das früher der Fall war. Und das ist so. Und das bringt natürlich unglaublich viel Stress in den Debattenraum, mit dem man umgehen muss. Also wo man jetzt nicht sagen könnte, ach, wie schön wäre das doch. Und das, ich meine, wenn man sich mal die Wahlergebnisse und auch die Wahlbeteiligung in einigen Bundesländern anguckt, könnte man ja zu dem Ergebnis kommen, also vor 10, 15, 20 Jahren war die Wahlbeteiligung beispielsweise in den ostdeutschen Bundesländern viel geringer. Will man sich das zurückwünschen? Und dann hat man zum Beispiel auch Phänomene wie die AfD nicht mehr. Oder ist es nicht besser, wenn wir es dann wirklich doch in dem demokratischen Diskurs austragen?
Während du eben über die Agora gesprochen hast und über die noch sehr überschaubare Anzahl an Männern, die dort diskutiert hat, habe ich mir gleichzeitig vorgestellt, heute eben, dass der Tisch eben immer größer wird und immer mehr und unterschiedliche Menschen daran sitzen. Und das eben genau, wie du sagst, auch dazu führt, dass es schwieriger wird zu entscheiden, welche Themen kommen auf den Debattiertisch. Also, und es gibt ja, das kann man auch beobachten, eine Zahl an Menschen, die anprangert, dass wir zu häufig über sogenannte Klein-Klein-Themen sprechen, anstatt über die in Anführungsstrichen wirklich wichtigen Themen. Beispiel, es wird über Gender-Sternchen statt über das Rentensystem gesprochen. Was hältst du von solchen Argumenten? Also wie siehst du da diesen Prozess von wie handeln wir aus, über was gesprochen wird und wie wir vor allem darüber sprechen?
Das Schwierige ist natürlich, wenn solche Fragen so kulturell aufgeladen werden. Und das ist ja etwas, was wir in den USA ganz stark sehen, aber auch anderswo und auch bei uns zunehmend, wo Fragen im Prinzip zu so Bekenntnis- und Glaubensfragen werden. Also wo es nicht mehr darum geht, und das wäre ja erstmal einfach eine offene, naheliegende Frage, was können und sollten wir sprachlich tun, um der gesellschaftlichen Realität besser Ausdruck zu verleihen. Also, dass wir sagen, das ist halt nicht mehr oder soll nicht mehr die männerdominierte Welt sein. Sie ist es wahrscheinlich an vielen Stellen noch, aber das ist sozusagen ein gesellschaftliches Ziel. Es sind neue Realitäten, dass viele Menschen sich unwohl fühlen damit, wie wir sprachlich Dinge ausdrücken. Wie gehen wir damit um? Das könnte man ja erstmal offen diskutieren und dann verschiedene Aspekte mit in den Raum nehmen. Ja, die Frage, was sind Sprachgewohnheiten? Was ist auch einfache Sprache? Ja, was ist auch etwas, wo wir Barrierefreiheit herstellen wollen? Da kann man sagen, so ein Sternchen tut das. Man kann aber auch zum Ergebnis kommen, nee, so ein Sternchen erschwert es halt vielleicht eher. Aber letztendlich ist es natürlich nicht die entscheidende gesellschaftspolitische Frage, dass wir uns darüber die Köpfe einschlagen, aber der Gender Pay Gap währenddessen eigentlich wunderbar stabil bleibt. Also dann ist es wirklich im Prinzip eine Nebenschauplatzdebatte. Aber ich habe immer so ein Bild vor Augen, weil ich finde das wirklich schwierig. Das hat auch mal Sigmar Gabriel, als der noch SPD-Chef war und sich gefragt hat, warum schneidet die SPD so schlecht ab bei den Wahlen? Und da kam er zu dem Ergebnis, naja, wir haben uns halt nicht mehr um die Friseurin irgendwo im Thüringer Wald gekümmert, die vor allem einen Mindestlohn haben will und eben auch einen gesicherten Mindestlohn, sondern wir haben zu viel in gesellschaftspolitische Wohlfühlthemen, Gender, Queerness und so weiter investiert und uns dazu sehr rumgetummelt. Und ich habe mich dann gefragt, naja, aber was ist denn eigentlich, wenn diese Friseurin im Thüringer Wald, wenn die selbst queer ist und im Prinzip genau diese Situation erlebt, dass sie denkt, hey, ich möchte eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo das ohne Probleme anerkannt wird und wo ich keine Nachteile dadurch habe und keine gesellschaftliche Stigmatisierung. Und übrigens, ich brauche trotzdem aber auch echten stabilen und guten Mindestlohn, damit ich über die Runden komme. Also da so Gegensätze aufzumachen, ich glaube, das ist halt echt problematisch, weil wir dann in diesem einfachen Entweder-Oder bleiben. Die Leute wollen das oder das. Das Verrückte ist ja, dass, und das sehen wir doch an uns allen, dass es meistens ein bisschen komplexer ist. Also dass man das eine vielleicht will und für wichtig hält, aber deswegen das andere nicht gleich für unwichtig hält. Und dem Rechnung zu tragen, das wäre eigentlich total wichtig. Und da sind wir wieder bei den Debatten, da erleben wir, und da sind wir auch wieder bei diesem Stichwort, was ich genannt habe, Sortierbedürfnisse und Vereinfachungsbedürfnisse. Solche Debatten machen die Welt dann natürlich einfacher. Dann ist man entweder für oder gegen dieses Sternchen. Und die ganzen anderen Fragen, die sich darum herumranken und die vielleicht eigentlich viel wichtiger sind, die kann ich dann hinten anstellen.
Ich glaube, jetzt kommen wir nämlich auch perfekt zu dem Punkt, den ich auch unbedingt noch ansprechen wollte, nämlich das Thema Populismus. Weil du gerade von Komplexitätsreduktion sprichst und das ist halt quasi, das irgendwie scheinbar so ein Bedürfnis gibt, sich da klar zu verorten, links, rechts, schwarz, weiß, wie auch immer. Wie siehst du denn diese Entwicklung? Also auch jetzt gerade, es ist irgendwie auch schon wieder Wahlkampf, auch in Deutschland, bereiten wir uns darauf vor. Und man merkt, dass die Stimmung angespannter ist und die Lager sich irgendwie sehr stark voneinander abgrenzen. Auch irgendwie, was jetzt zum Beispiel den Sprachgebrauch von eher konservativen Parteien gibt, wie der CDU, wird das teilweise angeprangert, dass die sich eben populistischen Floskeln bedienen. Was macht das mit so einer Debattenkultur?
Ja, das ist gerade echt eine schwierige Phase, weil gerade so die CDU und CSU letztendlich vor dieser Entscheidung stehen, wie stark steigen wir darauf ein, von dem wir sehen, dass es erstmal vordergründig erfolgreich ist. Also das ist in der Politik nicht unüblich. Wenn auf einmal das Thema Klimawandel wichtig wird, wie vor einigen Jahren, dann bekennen sich auf einmal ganz viele zum Klimawandel und setzen Programme auf und versuchen auch die Sprache möglicherweise ein Stück weit zu kopieren, die sie von Fridays for Future auf den Demos gehört haben. So tickt Politik, und es ist auch ein Stück weit gut, dass Politik so tickt, weil natürlich Stimmung und Wünsche und Präferenzen, die in der Bevölkerung entstehen, ja auch repräsentiert werden sollen. Die sollen aufgenommen werden. Also deswegen habe ich auch gerade extra dieses Fridays for Future Beispiel genommen, weil man da, glaube ich, oder die meisten sagen würden, ja, ach, das ist ja gut, dass auch selbst die Union und selbst Markus Söder damals irgendwie Bäume umarmt gesagt hat, das ist ein wichtiges Thema. Wir erleben es aber leider gerade in eine andere Richtung, nämlich in dieser Frage der Migration und der Zuwanderung, wo die Union sieht, okay, dieses Angebot der AfD und stellenweise auch, ne, das Bündnis Sahra Wagenknecht kommt sehr gut an. Die Leute wollen jetzt hier gerade schnellere, einfachere Antworten haben. Also steigen wir mit ein und geben genau diese schnellen und einfachen Antworten. Ja, könnt ihr machen. Es kann auch mal sein, dass ihr vielleicht sogar mal kurzfristig damit Erfolg habt, aber langfristig befördert man dann noch damit, dass die Leute sagen, naja, aber dann wähle ich doch sowieso lieber das Original, weil die sagen das ja schon länger, das ist ja glaubwürdiger. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was eigentlich die demokratischen, seriösen Parteien niemals aus dem Blick verlieren dürfen.
Jetzt klingt die ganze Lage ganz schön verzwickt, und man könnte meinen, man müsste jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber ihr prangert ja in eurem Buch nicht nur die Debattenkultur an, sondern am Ende gibt es auch noch 10 konstruktive Vorschläge von euch, die dabei helfen können, dass wir wieder besser miteinander streiten. Und ich habe mir so meine Favorites hier 3 Stück rausgepackt, und wir können
bin
mal
ich gucken, gespannt, wie was deine 3 Favorites sind, ja.
Wie weit wir kommen mit unserer restlichen Zeit, die zu besprechen. Aber eins ist direkt ganz oben, weil wir wollten ja zumindest noch kurz über Social Media sprechen.
Und ja, gerne. Ja.
Ihr schlagt nämlich als einer der Tipps vor, dass man auf Social Media Beiträge nicht mehr so einfach liken und teilen können soll. Wie könnte das positiv in kurz zur Debattenkultur beitragen?
Naja, so liken und teilen ist ja im Prinzip wie so der schnelle, laute Applaus in einem Raum. Ne? Und der steckt ja dann wiederum auch an. Also da merkt man manchmal, ich merke das total in öffentlichen Veranstaltungen, dass man manchmal das Gefühl hat, ah, okay, die Leute haben das alles ganz klar so gesehen. Ja, da gab es großen Applaus an den Stellen. Und dann merkt man nach den Veranstaltungen, kommen Leute und sagen, ja, eigentlich sehe ich es anders, aber dann war das halt schon so laut und dann wollte ich mich auch nicht nochmal zu Wort melden. Also das vielleicht mal so als Beispiel aus der ganz realen, analogen Welt. Und wir sehen das ja bei Social Media, dass letztendlich das total schnell gemacht ist. Also jeder, der Twitter, X, Instagram, TikTok und so weiter benutzt, kennt ja das Phänomen. Ne? So ein Herzchen ist total schnell gegeben. Und das ist ja auch häufiger mal gegeben, wenn man noch gar nicht so super genau geschaut hat, was eigentlich dahinter steht. Ja? Was wir sagen, das soll man jetzt nicht alles komplett abschaffen, aber wir wollen es im Prinzip ein bisschen schwerer machen. Wir wollen im Prinzip dafür sorgen, dass man sagen muss, wenn man etwas teilt, dass man wenigstens ein paar Worte dazu schreiben muss. Warum? Also was finde ich daran wichtig? Also sich damit auseinandersetzen. Und dass dadurch einfach ein bisschen mehr Differenziertheit auch in die Debatten reinkommt.
Mehr Achtsamkeit auf Social Media finde ich gut. Also wenn da mal so ein Gespräch mit Zuckerberg oder mit Elon Musk zustande kommt, ich finde es gut. Das ist mein 2. Favorite, ist der Vorschlag für ein Perspektivwechselprogramm, wo jeder Mensch so 3-4 Mal im Leben für eine gewisse Zeit in eine andere Tätigkeit reinschnuppern kann. Und da würde mich jetzt einfach mal ganz knapp interessieren, was wäre denn so eine Tätigkeit oder ein Bereich, in den du dann gerne mal reinschauen würdest?
Also ich würde gerne mal für eine Zeit in so einen mittelständischen Betrieb. Ich würde gerne mal, weil wir so häufig darüber berichten, ja, warum werden Investitionen getätigt, warum nicht, was sind die Schwierigkeiten, was Bürokratie angeht und dergleichen, kenne ich theoretisch alles, ja, aus der journalistischen Arbeit, aber ich würde das gerne mal vor Ort erleben. Das kann, weiß ich nicht, das könnte ein Schraubenhersteller sein, es könnte aber auch so ein Agrarbetrieb sein oder so, vielleicht so ein mittelgroßer Bauernbetrieb, wo man das mal sieht. und dann vielleicht sich selbst ein Bild machen kann, was man dann auch an den Klagen, die es halt gibt, für gerechtfertigt hält und wo man das Gefühl hat, okay, da sind die vielleicht auch ein bisschen ne, in ihren alten Routinen hängen geblieben. Also es ist einfach mal selber beurteilen zu können. Also mir fehlt im Moment am meisten der Blick so in die Wirtschaft rein. Das würde ich, glaube ich, gerne mal machen.
Sehr spannend. Muss ich selber auch mal drüber nachdenken, wo ich dann reingucken würde, wenn es das gäbe. Auch auf jeden Fall, finde ich eine gute Idee. Und last but not least, mein Favorite Nummer 3 ist die sogenannte Wut-Hotline. Nicht schon mal ein super Namen, wo Menschen anrufen können, wenn sie ja mal Dampf ablassen müssen. Und da ist natürlich jetzt eine Frage, die sich einfach direkt anbietet. Wirst du das dann bald auf Deutschlandfunk anbieten?
Jetzt muss ich wahrscheinlich noch mit einigen Vorgesetzten besprechen, ob wir das so machen können. Aber es kommt ja, und wir schreiben das ja auch von einem Radiosender, diese Idee, und nämlich dem Radiosender, den ich als Student auch dann irgendwann gehört habe, KISS FM hier in Berlin. Und die hatten wirklich, die haben es ein bisschen weniger kinderfreundlich formuliert, da war es die Fuck You Hotline. Und da konnte man also wirklich im Prinzip so Dampf ablassen. Und das war eigentlich also der Ursprung dieser Idee, dass ich dachte, es gibt ja Emotionen, es gibt Wut und das ist auch okay. Ne? Also man darf uns auch nicht falsch verstehen, dass wir sagen, wir wollen so im Prinzip so Friede, Freude, Eierkuchen, Herzchen hier und Umarmung dort Debatten, sondern die Anwesenheit von Wut, von Ärger, von Emotionen, die auch immer nicht automatisch gleich total sachlich ist. Das gehört dazu zur Gesellschaft, wenn Menschen aufeinandertreffen. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir dafür irgendwie so Abreagierräume schaffen. Und also mit dieser Idee kam ich und dann kam Julia, aber mit der wichtigen Ergänzung gesagt hat, ja, kann man machen. Aber wir müssten das dann eigentlich so organisieren, dass halt auch jeder mal auf der anderen Seite des Telefons sitzt, ja, und das entgegennimmt und dann einfach auch mal merkt, wie nervig das ist und wie unberechtigt. Und ich glaube, wenn wir solche Erfahrungsräume organisieren, dass wir das mal gegenseitig sehen, ja, diesen Perspektivwechsel auch vom Wütenden zu demjenigen, der die Wut abkriegt und der sie vielleicht ein bisschen lindern muss, dann wäre uns wahrscheinlich auch schon geholfen.
Ist das dann auch ein Tipp, den du hast für die bevorstehende Weihnachtszeit? Weil da kann es ja auch am Familientisch mal ganz schön hitzig und emotional werden. Ich weiß nicht, der Großvater noch ganz andere Perspektiven auf das Thema Feminismus hat als die Gen Z oder was da alles an Themen so auf den Tisch kommen kann, wenn sich Generationen treffen und verschiedene Ansichten aufeinander kommen. Hast du da doch so ein To-Go-Tipp, wie man da gut durch so einen Familienabend kommen kann? Sollte man da auch sich auf die Perspektiven einlassen?
Also der allerletzte Punkt unserer Vorschläge ist ja so ein schöner Doppelklang. Der heißt, entspannt euch und empört euch. Denn wir wollten jetzt auch nicht sagen, man muss sich immer nur zurücklegen und entspannen. Es gibt genug Momente, wo man auch mal sagen kann, nee, das geht jetzt nicht, und wo man sich ärgern und empören kann, und sei es irgendwie das Familienmitglied mit so eigenartigen Ansichten, wo man mal einen klaren Punkt setzen muss. Aber wir dürfen eben darüber dieses entspannt euch nicht vergessen. Und also Familien sind dafür ja eigentlich ein wunderbarer Testraum. Ja, wir haben ja eigentlich alle Strategien, die man braucht, da idealerweise erlernt. Und wir haben aber auch fast alle wahrscheinlich schon gesehen, was passiert, wenn man sie nicht beherzigt. Also eine große Entlastung kann natürlich auch manchmal sein, dass man Sachen ausklammert. Also dass man einfach so dieses berühmte We agree to disagree stehen lässt. Also das kann ich für die Weihnachtszeit auf jeden Fall immer mal wieder empfehlen. Und am Ende ist es ja wirklich, also ich meine, das ist eine Gedankenübung, die wir, glaube ich, alle immer mal wieder an den Tag legen sollten. Bei den größeren Fragen würde ich es immer so formulieren, diese Frage, was, wenn der andere recht hätte? Also wie kommt er zu diesem Punkt? Warum sagt er das? Weil das Verrückte ist ja, wenn Menschen etwas sagen und tun, dann gehen sie ja genauso wie wir davon aus, dass es richtig ist, was sie tun, und dass es die richtige Meinung ist, der richtige Blick auf die Welt und so weiter. Und ich glaube, wenn man das schon mal anerkennt, ja, dass man sagt, genauso wie ich davon überzeugt bin, ist es der andere auch. Und wo kommt das her? Und kann ich da irgendwo sagen, indem ich mich in die Schuhe des anderen stelle, irgendwas nachvollziehen, ohne es dann auch gleich zu übernehmen, aber einfach erstmal nachvollziehen. Ich glaube, das kann sehr helfen. Und im Zweifel würde ich sagen, gerade Weihnachten einmal mal kurz rausgehen, einen kleinen Spaziergang machen, durchatmen. Und also das hilft auf jeden Fall.
Dann bin ich sehr gespannt, wie das Weihnachten dieses Jahr verlaufen wird. Ich freue mich auf Rückmeldung von allen Hörerinnen und Hörern, ob das was gebracht hat, dein Tipp. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, nicht nur für die Tipps, sondern auch für das Gespräch heute. Es war sehr spannend, interessant. Und ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag, Corbinian.
Ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für deine Fragen und für deine Perspektiven darauf. Das war auf jeden Fall sehr interessant für mich.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dieses Gespräch, Debatte kann man es ja nicht wirklich nennen, hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt die Folge total gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/Sinneswandelpodcast schickt. Über eure Tipps und Tricks, wie ihr eigentlich aus Streitereien konstruktiv rauskommt, freue ich mich natürlich auch. Und ich würde sagen, das war's von mir. Und wir hören uns das nächste Mal im Sinneswandel-Podcast.